Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Könnt ihr euch vorstellen, bis 70 zu arbeiten? Vielleicht macht euch die Arbeit ja Freude und der Gedanke, dass ihr passioniert werdet, freut euch nicht gerade. Oder habt ihr eine strenge Arbeit, arbeitet vielleicht auf dem Bau und könnt euch nie vorstellen, länger als bis zum heutigen Rentenalter zu arbeiten? Oder träumt ihr vielleicht insgeheim von einer frühen Passionierung, wo ihr vom Leben noch etwas haben wollt? Egal, wie ihr euer Leben im Alter vorstellt, Fakt ist, von irgendjemandem muss Geld kommen. Und dass es mit dem Geld aufgeht, für das müssen die Menschen länger arbeiten. Das jedenfalls sagt eine neue Studie von der Stiftung Avenir Suisse. Ihr Vorschlag, das AHV-Alter soll kontinuierlich aufgehen, jeder Jahrgang soll 1 bis 2 Monate später in die Rente, weil sonst geht der AHV das Geld aus. Ein heute 30-Jähriger soll also erst mit 70 in die Pension. Ein Vorschlag, der auf viel Gegenwehr stößt. Das Rentenalter aufzutun, an dem ist schon manches Politiker gescheitert. Fakt aber ist, die Lebenserwartung von uns allen die ist gestiegen. Wir haben immer mehr Rentnerinnen und Rentner. Und im Gegenzug nimmt die Zahl der Erwerbstätigen, die in die AHV einzahlen, ab. Ein Beispiel. Früher hat man im Schnitt 12 Jahre lang Rente bezogen, heute sind es im Schnitt 20 Jahre. Ist das hohe Rentenalter die richtige Lösung? Kann die Rechnung überhaupt aufgehen, wenn doch heute schon die 50-Jährigen Mühe haben, eine Arbeit zu finden? Über das und andere Fragen diskutieren wir jetzt im Doppelpunkt Forum. Gastgeberin ist Christine Schultes. Christine, wer hat in eurer Runde?
Ich habe 4 Gäste bei mir in der Runde. Da ist Katja Centinetta, sie ist stellvertretende Direktorin von Avenir Suisse und sie ist Mitautorin von dem Buch, das wir vorher schon erwähnt haben, die AHV, eine Vorsorge mit Alterungsblindheit. Katja Centinetta ist 41. Auch in der Runde der Professor François Höpflinger, Soziologe und Altersforscher, er ist 61. Auch bei mir in der Runde der Jean-Pierre Grossmann vom Schweizerischen Baumeisterverband. Er ist Leiter Sozialpolitik und Gesamtarbeitsverträge. Und er ist Stiftungsrat in der Stiftung FAR für den flexiblen Altersrücktritt. Und der letzte in der Runde, Jörg Geisbühler, Leiter vom Personal von der Pfistergruppe, also von Möbelpfister. Guten Abend miteinander.
Guten Abend.
Der Titel von der Sendung Rentenalter 70 plus, Chance oder Strafe, das ist natürlich provokativ, dass 70 die Studie fordert, eine stufenweise Erhöhung vom Rentenalter. Ich möchte unsere Runde anfangen mit einer kurzen Strassenumfrage, die wir gemacht haben, wo wir die Leute gefragt haben, ja, was halten sie denn von dieser Idee, dass man das Rentenalter aufhört und das ist da dabei rausgekommen.
Ich kann mir das jetzt noch nicht so vorstellen. Ich bin zwar schon im Berufsleben, aber irgendwie bis 70 ist dann doch ziemlich lange Zeit und ich würde doch auch noch irgendwie nach dem Arbeiten auch noch ein bisschen Zeit haben, ja, um das Leben zu geniessen.
Ich arbeite wahrscheinlich das ganze Leben, weil ich Freude habe an dem, was ich mache. Ich muss dazu sagen, dass ich selbstständig erwerbend bin. Und dann ist es für mich eigentlich nicht so, dass ich bei 65 Schluss habe, sondern dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich halt auch mit 70 arbeite. Tatsächlich. Vielleicht auch noch mit 72, wenn ich noch fit bin und mir das Gesundheit zulässt.
Wenn jemand zu Wege ist, ja, dann ist es schon gut. Aber sonst finde ich es schlecht, oder? Ich möchte es nicht.
Nein, auf keinen Fall. Es wäre nichts für mich, bis 70 zu arbeiten. Ich denke, die Leute sind ja auch nicht mehr irgendwann körperlich nicht mehr fähig dazu, oder, zum Arbeiten, bis 70.
Ja, ich fände es nicht so toll. 65 ist schon genug alt eigentlich. Ich finde, wenn man schon, wenn ich 15 bin und jetzt schon meine Lehre anfange und jetzt noch 50 Jahre arbeiten müsste und nachher nochmal 5 Jahre, wäre recht viel. Also, echt zu viel. 65 ist zu alt, finde ich. Wenn ich meinen Grossvater anschaue, der ist jetzt 72 und der kann rumlaufen. Also, finde ich 70 echt zu alt.
70 ist vielleicht ein bisschen viel, aber mehr als 65, da bin ich schon. Da habe ich schon das Gefühl, es ist nötig. Ich habe bis 67 geschafft. Das kann ich schon. Doch, doch. Ja, das ist normalerweise kein Problem, oder? Warum nicht, oder? Statt rumhocken, in den Beizen rumhocken, das hat keinen Wert, oder? Das bringt nichts.
Schaffen statt in den Beizen rumhocken, das sind ein paar Stimmen von der Strasse. Katja Centinetta, Sie haben hier mitgeschafft an dieser Studie zu der AHV. Und unterstützen den Vorschlag mit der langsamen Erhöhung des Rentenalters. Sie sind jetzt 41. Haben Sie das schon ausgerechnet, in welchem Alter dass Sie pensioniert werden würden, wenn Sie quasi nach dem Plan von dieser Studie Giechti?
Also die Rechnung haben wir natürlich müssen machen, das ist klar, nur schon, dass man sich selber versichert, wo man da im richtigen System ist. Also vorausgesetzt, dass die Lebenserwartung weiterhin steigt, wie sie bisher gestiegen ist, das heisst ungefähr 1 bis 2 Monate im Jahr, müsste ich, darum kann ich es mir merken, mit Jahrgang 68, mit im Alter 68 plus irgendwie irgendetwas in die Rente gehen. Also dürfte ich dann frühestens in die Rente gehen, um das genau zu sagen.
68, das ist ein Alter, wo, denkt sie, wo sie noch gut quasi aktiv im Arbeitsleben könnten mitgestalten.
Also wenn ich einen Grossteil der heutigen 68-Jährigen anschaue, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Und ich mache eben eine andere Rechnung, oder wir stellen in dem Buch eben eine andere Rechnung her, weil wir einfach sagen, das Rentenalter muss nicht, weil das Rentenalter ist steigen, sondern es muss steigen, weil die Lebenserwartung steigt. Und letztlich soll das Rentenalter nur so viel steigen pro Jahrgang, wie auch die Lebenserwartung pro Jahrgang ab 65 steigt. Das heisst, wir machen im Prinzip nichts anderes, als dass wir sagen, die Zeit hinten dran, wo man Rente verkommt, also die Rentenbezugsdauer, die soll ab jetzt stabilisiert werden. Weil wenn wir nichts machen, wird die immer länger. Und das ist das Problem für den AHV.
Haben Sie da einen Vorschlag, also stabilisiert, wie viele Jahre, dass man da soll können Rente beziehen soll?
Ja, unser Vorschlag ist ziemlich einfach. Wir sagen eigentlich, solange die Lebenserwartung steigt, soll das Rentenalter mitsteigen. Sollte die Lebenserwartung mal wieder stabilisieren, soll sich unser Rentenalter stabilisieren. Sollte die Lebenserwartung sogar mal wieder leicht zurückgehen, wird das Rentenalter wieder zurückgehen. Also es soll eigentlich stetig angepasst werden an die Lebenserwartung pro Jahrgang.
Was passiert, wenn wir jetzt das Rentenalter nicht erhöhen?
Ja, das ist eine umfangreiche Geschichte natürlich. Es ist einfach so, dass wir eigentlich schon ganz viel Zeit, wenn man so will, verpasst haben. Man hat die AHV 1948 gegründet. Man hat dann im Schnitt während 14, also Frauen während 14 Jahre, Männer während 12 Jahre Rente bezogen. Heute sind das 18 bzw. 23 Jahre. Man muss sich einfach vorstellen, dass man heute im Schnitt 7 Jahre länger Rente bezieht. Und das heisst, im Vergleich zur damaligen Einrichtung von der AHV sind wir heute schon in so einer komfortablen Situation, dass es eigentlich wirklich keinen Grund gibt, das nicht endlich der demografischen Entwicklung anzupassen, die AHV einfach einholt. Und sie holt sie ein, wenn man die Prognose anschaut, finanziell. Das BSV hat selber errechnet, ab 2013 geht es der AHV nur noch negativ. Und da sollten wir jetzt etwas dagegen machen.
Jean-Pierre Grossmann, wir haben jetzt gehört, das sollte man anpassen, also an die Lebenserwartung, AHV-Alter. Sie sind vom Schweizerischen Baumeisterverband, Sie sind näher an den Leuten, die auf dem Bau arbeiten. Unterstützen Sie die Idee?
Ja, einerseits sehe ich natürlich, dass das von der Lebenserwartung her sicher etwas ist, was man machen sollte. Auf der anderen Seite haben wir auf dem Bau natürlich die Situation, dass die Leute nach langer Tätigkeit eben oft auch körperlich schwere Arbeiten gehabt haben, dann eben auch verbraucht sind und schlicht nicht mehr in der Lage sind, wirklich so fest zu arbeiten. Und darum haben wir im 2003 die Stiftung gegründet, als Sozialpartner mit den Gewerkschaften zusammen für den flexiblen Altersrücktritt und ermöglichen deshalb dem Personal im Bauhauptgewerbe mit heute 60,5 in Pension zu gehen. Sie kommen dann Überbrückungsrenten über bis 65. Und wir haben aber auf der anderen Seite heute auch schon, das sind insgesamt jetzt etwa 7,500 Personen gewesen, die so haben können in Rente gehen vorzeitig. Wir haben heute aber auch schon wieder einzelne Fälle, die jetzt mit 65 wieder gehen arbeiten, weil sie das eben durchaus noch machen mögen und eben auch schlussendlich dann vielleicht danach mit der AHV eben auch nicht auskommen und darum ein zusätzliches Einkommen brauchen. Also da haben wir ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten.
Also die müssen arbeiten, auch wenn sie vielleicht körperlich, sage ich jetzt mal, angeschlagen sind?
Das glaube ich nicht, nein. Also die Fälle, die ich da kenne, das sind die, die wirklich halt dann eigentlich mögen und eben auch ihr Know-how noch können gut einbringen in der heutigen Zeit, wo wir natürlich sehr grossen Mangel haben an Fachkräften und an erfahrenen Leuten und die natürlich sehr stark gesucht sind nach wie vor im Bau.
Jetzt körperlich und geistig fitter, eben zum Beispiel der 65-Jährige als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Also ist das auch bei den Leuten auf dem Bau so? Also ist auch der heute 65-Jährige auf dem Bau fitter als vielleicht noch vor 20 Jahren?
Das glaube ich schon, ja, weil in den letzten 10, 15 Jahren hat man natürlich auf dem Bau nicht mehr so streng gearbeitet, wie jetzt eben vielleicht in den Zeiträumen vorher. Zementsäcke sind leichter geworden, Backsteine sind nicht mehr ganz die gleichen. Also da hat es effektiv natürlich, und man hat natürlich auch Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit viel höher geschrieben in der Wertschätzung, wie das früher war. Und von dem her hat man heute natürlich wirklich Arbeitsmittel, die einem es leichter machen zu arbeiten. Man hat heute einen Kran, den bedient man mit einem Joystick heute. Wir sind nicht mehr alle zusammen zu oberst auf dem Turm oben bei Wind und Wetter. Also von dem her hat es da effektiv natürlich auch eine andere Belastung. Aber die, die heute jetzt eben 60 sind, die haben auch die vorherigen Zeiten erlebt und denen soll das zugutekommen, wenn man so eine Rente machen kann.
Ja, Katja
Gentile. Ich muss einfach da schnell, oder ich möchte eigentlich schnell gerne ergänzen. Ich bin sehr dankbar, dass Sie da sind und den Gesamtarbeitsvertrag erwähnen, weil das ist effektiv eine Branchenlösung, die vorbildlich ist und wo sich andere Branchen, die ähnliche Probleme hätten, sollten zum Vorbild nehmen. Und das ist ja genau der Reflex. Man redet über die AHV und dann kommt immer sofort der Bauarbeiter. Das ist ja quasi wie, das ist wenn A, dann B, oder? Das ist die übliche Redensart. Und wir haben natürlich an die auch gedacht, in unserem Modell. Ich möchte das jetzt sagen, damit es einfach nicht vergessen geht. Wir haben gesagt, es wäre wichtig, dass man Beitragsjahr nicht erst ab 20 zählt, wie man das bis jetzt hat in der AHV, sondern bereits ab 16 zählt. Weil jetzt gibt es in der Tat Leute, Lehrlinge insbesondere, Bauarbeiter zum Beispiel, die mit 16 gehen arbeiten, aber die erst ab 20 quasi ihre AHV abgerechnet wird, obwohl dass sie dann einen Lohn beziehen und eigentlich die Maschinerie läuft. Und das möchten wir korrigieren, um genau die Leute zu belohnen, wo zum Beispiel Bauarbeiter früher anfangen zu arbeiten und dann auch früher ohne Kürzungen in Rente können. Das ist also ganz wichtig.
Also die könnten eben früher in die Pension gehen, weil sie auch schon früher einzahlen, vielleicht nicht so eine lange Ausbildung machen, wie Studenten vielleicht erst ab 30 ja, einzahlen im Extremfall.
Ja, die Studenten, das ist eben genau der umgekehrte Fall. Studenten können sich mit 460 Franken ein Beitragsjahr kaufen. Und das finden wir doch sehr grosszügig, um das so zu sagen. Also da denke ich, müssten wir wirklich zugunsten von denen, die mit 16 anfangen, korrigieren und sagen, wie Beitrag werden ab 16 zählt. Und bei den Studenten fängt es dann halt auch erst dann an, wenn sie wirklich eine Erwerbstätigkeit können vorweisen
können. François Höpflinger, ist es wirklich so, dass die Leute jetzt eben mit 65 im Vergleich vor 20 Jahren viel fitter sind?
Also man kann eindeutig sagen, dass eine wachsende Mehrheit der Leute, sagen wir, sogar bis 75, eigentlich eine sehr gute Gesundheit haben, auch psychisch eine gute Situation, gute soziale Netze haben, gute Wohnsituation. Für eine Minderheit trifft das nicht zu. Und das ist das Problem, dass je älter die Leute werden, desto grösser sind die Unterschiede. Also die Alterungsprozesse, auch biologisch, aber auch sozial, verhängt mit der Lebensgeschichte, sind extrem ungleich. Das macht es sehr schwierig, ein einheitliches Alter zu lösen. Weil das chronologische Alter 65, das eigentlich glaube aus dem deutschen Reichsversicherungsgesetz 1912 stammt, das entspricht einfach heute nicht einer Situation, wo wir so unterschiedliche Lebensbiografien haben. Und es braucht wahrscheinlich Trend nach oben, wie auch die Möglichkeit, dass Leute eben auch in gewissen Fällen können sich vorzeitig pensionieren lassen. Aber mit der Möglichkeit, dass das Spiel nach 65 wieder arbeiten können und dann, vielleicht nach 2-3 Jahren AHV, auch wieder in die AHV-Kasse einzahlen und dann aber auch noch Beitragsjahre überkommen. Oder wenn die Leute jetzt im Rentenalter arbeiten, dann müssen sie zwar zahlen, aber sie haben keine Rentenansprüche mehr. Und das ist natürlich stossend für Leute, die keine Maximalrente haben.
Aber Sie sind dagegen, dass man jetzt quasi sagt, jeder muss jetzt eben zum Beispiel pro Jahr so und so viele Monate später pensioniert werden. Also man quasi auf den Jahrgang schaut und dann das anpasst. Wie Sie sagen, es gibt so grosse Unterschiede.
Ja, das wäre wahrscheinlich, also langfristig wird man um das nicht umgehen. Also die Erhöhung vom Rentenalter, die Ausdehnung von der Lebensarbeitszeit, das ist etwas, wo langfristig sich abzeichnet. Aber damit es funktioniert, braucht es einen Haufen Begleitmaßnahmen, eine Weiterbildung 50+, es braucht gesundheitsfördernde Arbeitsplätze, es braucht flexible Lösungen, es braucht vielleicht Ruhestandsphasen, es braucht altersneutrale Lohnnebenkosten, auch bei der Rente. Also es braucht einen ganzen Sack von Massnahmen.
Und Ruhestandsphase, was ist das konkret?
Ja, theoretisch kann man auch so sagen, wenn man das Rentenalter ist 67 oder 68 anpasst. Aber dass Leute zwischen 50 und 60 zum Beispiel ein Jahr Anspruch haben auf einen bezahlten Urlaub aus der AHV-Kasse, oder? Wo sie sich dann wieder holen können, vielleicht auch eine Umschulung machen und dann dafür vielleicht ein Jahr mehr arbeiten oder vielleicht 14 Monate, damit man dann Mortalitätsrisiko kann abdecken und so Sachen. Also eine gewisse Flexibilität, dass man unter Umständen viermal in die Pensionierung kann gehen kann, oder? Das bei der beruflichen Vorsorge ist schwieriger. Aber mit der AHV könnte man das eigentlich machen.
Ja, also Sie haben ergänzen, damit das einfach auch noch klar ist. Wir reden auch in unserem Buch von einem Regelrentenalter. Also wir sagen nicht, der Punkt, genau bis zu dem Punkt müssen wir arbeiten, aber ab dem Punkt wird die Rente berechnet quasi. Und wer länger schafft, soll länger etwas davon haben und eine höhere Rente hat, wer früher geht, soll je nach Umstand eben quasi eure Kürzungen kaufen. Also ist ganz wichtig, dass wir die Flexibilisierung nicht ausschließen.
Ist denn das gerecht? Nimmt mich jetzt gleich noch schnell wunder, weil wenn jetzt jemand nicht kann vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, oder? Und dann muss verzichten auf einen Teil von der Rente, weniger hat als der, der jetzt körperlich fähig ist, länger zu arbeiten.
Also gut, mit dem körperlich haben wir ja schon mal die Anrechnung von der Beitragssumme, die wir bei den Bauarbeitern gesagt haben. Und alle anderen Sachen sind ja dann nachher Fragen, die mit Krankenversicherung, mit IV, mit ALV etc.
abgedeckt werden.
Aber es ist nicht etwas, das die AHV in sich lösen muss.
Also man könnte theoretisch auch, es gibt auch die Idee, dass zum Beispiel harte körperliche Arbeit ein bisschen höher bewertet werden. Das heisst, wenn etwa zwei Jahre harte Arbeit, körperliche oder auch harte Arbeit leisten, dass es vielleicht 2,3 Beitragsjahr gibt. Aber das ist auch ein umstrittener
Vorschlag. Jörg Geisbühler, Sie sind Leiter vom Personal von der Pfistergruppe. Bei Ihnen gibt es ja ganz unterschiedliche Berufsgruppen. Also ich sage jetzt auch mal, vom Lagerist bis zum Kadermitglied vor dem Computer. Ist das auch etwas, wo man sich schon überlegt hat, wie man das handhaben will? Oder also wie man es könnte handhaben?
Ja, sicher, bei den verschiedensten Lösungen bei unserem Unternehmen. Was mich jetzt vielleicht hier ein bisschen gestört hat an dieser Diskussion, da will man ein Modell durchziehen. Und eben, wie Sie gesagt haben, es sind diverse verschiedene Möglichkeiten. Sie haben es vorhin angesprochen, Herr Öpflinger. Es gibt Leute, die gesundheitlich das durchziehen können. Es gibt aber auch solche, die vorher gehen müssen. Und es gibt aber auch, wie wir das Fachwort Fachkräfte auch schon gehört haben, von Herrn Grossmann, haben wir natürlich auch froh, dass wir zum Teil Mitarbeiter haben, die über die Altersgrenze weiterarbeiten. Ich denke zum Beispiel jemand im Verkauf, der ein sehr grosses Beziehungsnetz, Kundennetz hat. Oder Fachleute. Ich hatte gerade gestern einen Lieferschreiner, wo ich probiert zu überreden, dass er noch weitermacht. Und eigentlich gesagt, es sollte ihn eigentlich stolz machen, oder? Er hat es ein bisschen anders angeschaut, anstatt vorzeitig zu pensionieren.
Also er hat dann die frühzeitige Pensionierung vorgezogen?
Ist er eigentlich mit dieser Absicht und ich eigentlich wollte sagen, es wäre doch so schade, weil wir sind eigentlich auf ihn noch wir sind wirklich angewiesen und froh, dass er auch da kommt und für uns tätig ist.
Also das ist auch meine Erfahrung. Ich bin jetzt seit 5 Jahren im Verband, bin aber vorher als Finanzchef auch in verschiedenen Firmen tätig gewesen und ich habe dort eigentlich auch immer wieder gesehen, es ist wirklich nicht nach Berufsgattungen so klar zu definieren. Es kann auch jemand in einem Bürojob völlig verbraucht sein mit 60. Ich hatte derartige Fälle auch oder derartige Personen gehabt, die ich schlussendlich bis in Pensionierung begleitet habe als Vorgesetzten. Aber da haben wir beide durchbeissen. Und auf der anderen Seite eben hat es natürlich jemanden, der mit Leichtigkeit bis 65 kann arbeiten. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und meinen aber auch aus Arbeitgebersicht muss man natürlich auch klar sagen, all die Modelle wären sehr schön, aber man muss das auch können finanzieren. Das sind beileibe nicht alle Branchen fähig oder in der Lage, so etwas können zu finanzieren. Also, da müssen wir schon aufpassen, dass wir die Wunschträume entwickeln, die wir einfach nicht finanzieren können.
Aber ganz grundsätzlich, ich meine, was Sie beide gesagt haben, das ist ja in jedem Fall mit dem Modell, das wir vorschlagen, sowieso auch möglich. Es ist ja nicht, wir stellen ja nicht die AHV in sich in Frage, sondern wir sagen nur, die Lebenserwartung steigt und steigt und steigt und steigt weiter und wir müssen irgendwie das Rentenalter der Lebenserwartung anpassen. Was nachher drumherum passiert, was man individuell macht, was Branchen machen, welche Flexibilisierungen möglich sind, um den Punkt, wo man dann pro Jahrgang definiert, aufgrund von der Lebenserwartung, da sind immer noch alle Felder offen. Beziehungsweise da kann viel von dem passieren, was man jetzt schon macht. Und da kann man auch nach weiteren Flexibilisierungen suchen. Aber das Wichtige ist, was wir sagen, und das geht überhaupt gegen keine Flexibilisierung, ist, die Lebenserwartung steigt. Und wir können das einfach nicht unbesehen hinein in der AHV.
Wir werden gerade wieder diskutieren. Ich möchte zuerst die Leute hierher auffordern, unsere Meinung zu schreiben. Und zwar an die Adresse doppelpunkt.drs1.ch. Schreiben Sie uns, was spricht für, was spricht gegen ein höheres Rentenalter. Können Sie sich daheim vorstellen, bis 70 zu arbeiten oder finden Sie auf keinen Fall, ich möchte möglichst früh in die Pension. Schreiben Sie uns Ihre Meinung möglichst kurz, dass wir auch viel nachher zusammenfassen in der Sendung. Die Adresse, die E-Mail-Adresse doppelpunkt.drs1.ch. Jetzt haben wir gesagt, oder Sie haben es jetzt auch gesagt für Gentinetta, man muss die Leute länger behalten im Arbeitsprozess. Jetzt gibt es ja noch ein ganz anderes Problem. Wir haben ja auch noch einen Haufen Unternehmen, die froh sind, wenn die älteren Leute sogar früher gehen. Es gibt ja auch die Jugendarbeitslosigkeit, es braucht Arbeitsstellen. Haben wir überhaupt genug Arbeit für die Jungen und die Alten, die vielleicht länger im Arbeitsprozess sollen bleiben? Herr Höpflinger.
Also man hat ja in Frankreich gezielt versucht, durch Forcierung von Frühpensionierungen, Jugendarbeitslosigkeit zu reduzieren. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Arbeitsplätze sind insgesamt einfach verschwunden. Betriebswirtschaftlich kann schon sein, dass es Sinn macht, unter Umständen, dass wenn die Leute sehr lange eine bestimmte Position haben, dass auch junge Möglichkeiten haben. Und da gibt es auch so die Idee von, wie so eine Bogenkarriere, dass Leute auch gewisse Verantwortung abgeben, auch Jüngere in einem gewissen Alter. Aber das hat eher dann mit der Langjährigkeit zu tun, weniger mit dem Alter. Aber das, Jugendarbeitslosigkeit kann nie ein Grund sein, wieso man die Ausdehnung von der Lebensarbeitszeit nicht kann unterstützen kann. Weil die Arbeitsplätze, die dann oben weggehen, die entstehen unten auch nicht.
Also das ist einer der grossen Mythen. Wir haben das einfach auch noch mal genau angeschaut und Sie kennen das bestens. Ich meine, wenn man jetzt verschiedene Länder in Europa anschaut und quasi anschaut, wo ist das Rentenalter, wo ist die allgemeine Arbeitslosigkeit, wo ist die Arbeitsmarktbeteiligung bei den über 55 oder über 60-Jährigen und wo ist die Jugendarbeitslosigkeit, dann kann man einfach feststellen, je höher das Rentenalter, desto höher die Arbeitsmarktbeteiligung der Eltern, also desto mehr Ältere sind im Arbeitsmarkt noch drin und desto niedriger ist die Jugendarbeitslosigkeit und desto niedriger ist überhaupt die Arbeitslosigkeit. Das heisst, das ist ein Mehr, dass man das Gefühl hat, es gibt eine bestimmte definierte Anzahl von Arbeitsplätzen, die man einfach verteilen kann. Und die gibt's. Und wenn die weg sind, werden die von anderen besetzt. Im Gegenteil, das ist ein sehr dynamisches System. Und je offener so ein Arbeitsmarkt ist und je offener er eben auch nach oben ist, umso mehr Leute können an dem Arbeitsmarkt partizipieren, sowohl Ältere als auch Jüngere.
Herr Jürg Hespe, Sie haben ja vorhin erzählt, das Beispiel vom Schreiner, oder? Mhm. Also, das war nicht der Gedanke da gewesen, nehmen wir einen Jungen, der auch einen Job braucht. Sie haben sich dafür entschieden, dass man den mit dem Know-how, mit der langjährigen Erfahrung probiert zu überzeugen, zu bleiben.
Es ist nicht einmal eine Entweder-oder-Diskussion. Wir haben zum Teil überhaupt nicht die Fachkräfte, die wir sehen. Das ist ein ganz anderer Aspekt, dass zum Teil wir zu wenig Junge haben, die fachlich so gut ausgebildet sind, dass sie für uns die Ansprüche für den Kunden so können machen. Und dann haben wir so auch ins Ausland geguckt, muss ich auch sagen, zum Teil aus den angrenzenden Ländern oder auch vor allem Süddeutschland, haben wir so Fachkräfte anstellen. Also müssen dürfen, zum Glück auch.
Also Sie würden das begrüßen, dass man quasi die Leute länger behalten kann und dass es höhere Pensionsalter hätte?
Vorausgesetzt, Sie haben Motivation, ja. Gesundheit, über das muss man einfach auch noch reden. Ich habe jetzt schon alle Facetten gesehen, so wie Sie, Herr Grossmann, das vorher auch gesagt haben. Es gibt solche, die haben wirklich beruflich sind die abgenutzt mit 50, 55, nachher dort von Lebenserwartung, ob die höher ist oder nicht, könnten die einfach nicht mehr einsetzen. Das ist auch ein Fakt. Und da gibt es aber auch solche, die das durchaus können. Und was mir denkt, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr anschauen müsste, ist Teilzeitarbeit. Man muss nicht immer entweder oder. So quasi, wie sagt man, die vierte Säule, oder? Dass man in einem Teilzeitpensum vielleicht auch mit einer Rentenkürzung denke ich, oder, ja. Ja. Ich meine, das ist ja ein Modell,
das
Sie ja ausdenken.
Das Teilrentensystem, ja, das wäre genau. Möglich, dass etwa 50% Anleihe bekommt, zum Beispiel 65 bis 67 genau. Und 50% weiterschafft. Wobei man in dem Sinne in der Schweiz schon relativ hohe Flexibilität, weil Teilzeitarbeit bei Frauen ist extrem. Das sind, glaube ich, 57% von allen Frauen, die erwerbstätig sind, arbeiten nicht 100%. Bei den Männern sind es, glaube ich, etwa 12%. Also da kann man noch einiges aufholen. Und so ein altes Teilzeitmodell, das gibt schon etwas. Aber es löst natürlich das Problem von der AHV nicht, weil die kommen ja dann auch, also jetzt von der Finanzierung nur bedingt. Es löst das Problem, dass man nicht Kapazität und Kompetenzen verliert.
Also diesen Aspekt kann man so, ja, also das tut andere auch, es ist auch nicht gegenläufig, denke ich. Es löst vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie wir die Finanzierungslücke haben, aber es hilft einem Unternehmen und auch der Volkswirtschaft letztendlich. Oder? Es geht ja nicht nur um die Lebenserwartung, sondern auch, ob das Modell der Unternehmung und der Volkswirtschaft auch zu gut kommt.
Mhm. Ja, ich denke, das sind aber zwei wichtige Aspekte. Dass man einerseits muss sagen, man muss das der demografischen Entwicklung anpassen, das System, weil es ist eine Altersvorsorge. Und eine Altersvorsorge hat immer noch quasi die Aufgabe, für das Alter vorzusorgen und nicht einfach ab einem bestimmten Alter Arbeitsmarktprobleme aufzufahren, auf welche Art auch immer. Dafür haben wir auch andere Versicherungen. Ja. Und das andere ist quasi, man müsste die Flexibilisierung so möglich machen, dass sie eben für Unternehmen stimmt, dass sie für Individuen stimmt und dass sie finanzierbar ist. Aber dafür braucht man am Ende vom Tag braucht man zuerst einmal eine gesunde AHV.
Ja, gut, Sie tun das jetzt für mich, für Asche kann ich festrennen, ich sage es jetzt, nehmen wir jetzt mal Bezug zu der IV. Da hat man auch Modelle gemacht, wo man gesagt hat, medizinisch, theoretisch könnte der Mensch das und das noch machen. Letztendlich sind es dann Unternehmungen, die das müssen umsetzen oder können umsetzen, oder? Und ich würde das jetzt mit der Arbeitsmarktsituation, auch wenn ich es ja in ihrer Literatur auch lese, sie tun das völlig trennen und sie sagen, sie jetzt als Praktiker, die trennen das nicht. Das ist also schon korreliert auch miteinander für mich.
Also ich habe auch schon ein Interview gemacht mit Unternehmungen, die eigentlich als Verbandsmitglieder vom Arbeitgeberverband sind. Sie führen die Erhöhung vom Rentenalter, aber als Unternehmer sind sie ambivalent, weil sie sagen, mit einem festen Rentenalter, jetzt 65, haben wir noch immer noch die Möglichkeit, die wir wollen, auch nachher zu beschäftigen. Aber dafür bringen wir die weg, die wir nicht mehr wollen. Oder? Mhm. Also man könnte mal, oder 100% geht mit Pensionierung und vielleicht 20% holt man wieder. Mhm. Also zum Beispiel in London macht das Sainsbury systematisch.
Das ist natürlich ein bisschen auslesen. Das sage ich jetzt mal. Das habe ich jetzt gemerkt im Vorfeld von dieser Sendung, wo ich mit verschiedenen Unternehmen geredet habe, dass ich rausgespürt habe, die Guten behalten wir dann noch. Also die, die man noch brauchen kann, die eben noch fit sind. Und die anderen, die tut man am liebsten vielleicht noch vor dem regulären Pensionsalter nicht mehr weiter beschäftigen.
Aber das ist wahrscheinlich im ganzen Arbeitsleben so. Nicht erst, wenn man 65 ist.
Ja, das ist unternehmerische Denken oder Gedanken. Wo so muss sein, sonst würde es auch nicht funktionieren. Da wollen wir auch ganz ehrlich sein.
Mhm. Aber deshalb haben wir auch unterschiedliche Diskussionen, rein von der Betrieb her und rein von der Volkswirtschaft her. Und das macht so eine Diskussion schwierig. Volkswirtschaftlich gibt es gewisse Logik und betriebswirtschaftlich gibt es eine gewisse Logik. Mhm. Es gibt eine gewisse Logik aus der Sicht der Leute. Und das sehr spannend ist, die meisten Experten europaweit sind jetzt für die Ausdehnung der Lebensarbeitszeit. Also da ist innerhalb von kurzer Zeit ein Konsens entstanden. Die Bevölkerung ist, würde ich sagen, jetzt im Moment mehrheitlich dagegen.
Aber es ist schön, wenn man von der Ausdehnung von der Lebensarbeitszeit, das klingt doch schon viel schöner als der Erhöhung vom Rentenalter. Das müssen wir unbedingt aufnehmen.
Absolut, ja.
Ja, weil es geht eben nicht nur um bezahlte Arbeit. Es gibt auch Möglichkeiten, natürlich freiwilligen Arbeit zu leisten. Und das kann natürlich genauso wertvoll sein, als wenn Leute bezahlte Erwerbsarbeit leisten. Das haben wir auch gemerkt.
Ja, Herr Grossmann vom Schweizerischen Baumeisterverband.
Ich kann das nur bestätigen, was Herr Höpflinger gesagt hat. Also unsere Erfahrung auch mit dieser Stiftung FAHR, mit dem flexiblen Altersrücktritt, zeigt klar, dass wirklich die absolut überwiegende Mehrheit der Leute gehen, möglichst bald in die Rente. Also effektiv im Volk, in den Arbeitern, die wollen möglichst kleine Rente gehen. Und es hat wenige, die wirklich weiter arbeiten und das ist eindeutig.
Aber ich habe so jetzt ein paar, zum Beispiel einen Gewerbebetrieb gesehen, da sind die Leute jetzt frühzeitig also aus anderen Betrieben in Pensionierung gegangen und nach 2-3 Jahren Pensionierung haben sie plötzlich Tagesstruktur und Kompetenz verloren und haben dann gerne wollen. Zum Teil arbeiten die Leute auch, aber als Schwarzarbeit.
Ja, aber ich glaube, genau der Punkt, wo Sie sagen, das hat ja auch damit zu tun, dass wir jetzt eigentlich seitdem, dass es die AHV gibt, seit einem halben Jahrhundert, haben wir im Kopf, mit 65 sind wir alt, mit 65 haben wir Anrecht auf die Rente, mit 65 können wir entscheiden, jetzt arbeiten wir nicht mehr. Wenn das ein Tag schon mal 65 und 1,5 Monate sind, oder 65 und 3 Monate, oder 66 und 2,5 Monate, oder bei mir 68 und 3,5 Monate, dann ist es dann halt so. Dann stelle ich mich auch auf der Zeitpunkt ein. Und ich glaube, das ist etwas, was man in der Diskussion so oft unterschätzt, dass man das Gefühl hat, weil es mir auf dem Papier zusteht, stelle ich mich auch darauf ein, dann ist es dann so.
Es kursiert ja schon der Begriff Scheinalte, wie man vielleicht auch von Scheininvaliden redet. Also Scheinalte, die Leute, die vielleicht 65 sind, noch topfit sind, geistig und körperlich, und sich, sage jetzt mal, erfrechen, schon AHV zu beziehen.
Was? Entschuldigung?
Und sich erfrechen, quasi schon AHV zu beziehen.
Also ich meine, wenn man sieht, umgekehrt, wie omnipräsent die, ich sage jetzt nicht die Scheinalten, aber die jungen Alten oder die neuen Alter oder die Generation Silber oder wie auch immer das ist, wie die präsent in der Werbung sind, wie eigentlich ein Markt ohne die gar nicht mehr auskommt, dann erstaunt es mich einfach schon, wie klar, dass das in unserem Bewusstsein ist, dass wir immer älter werden, dass die Älteren immer länger fit sind, immer das Gros mit all diesen Differenzen eingerechnet, oder? Und dass man einfach sagt, überall sonst im Leben ist das eine Selbstverständlichkeit, außer in der Altersvorsorge.
Mhm. Ja, etwas möchte ich noch wissen für Jörg Geisbühler. Sie haben eben vorher das Beispiel gesagt vom Schreiner. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, für die Hochqualifizierten findet sich dann gut noch ein Job für einen 68-Jährigen, 70-Jährigen. Wie sieht es dann aus mit den nicht so Qualifizierten, Hochqualifizierten?
Das ist wie vorher ein Problem, ist genau nachher, auch nachher ein Problem. Und der Herr Höpflinger hat vorhin gesagt, es ist ein Bündel von Massnahmen. Und eins zum Beispiel, wo man noch nicht so behandelt hat, ist Aus- und Weiterbildung. Mhm. Wenn man heute so ein bisschen beobachtet, in der Wirtschaft ist sehr viel für die Jungen, wird Aus- und Weiterbildung betrieben oder betriebliche Weiterbildung. Und an und für sich müsste man für die Altersgruppe oder gerade für die, die keine Berufslehre hat. Das ist jetzt vielleicht ein theoretisch, aber
es fehlt tatsächlich Bildungspolitik 50 plus. Ja, und zwar haben wir gesehen, es ist nicht so, dass Leute jetzt mit 50 diskriminiert werden bei der betrieblichen Bildung, sondern es sind einfach immer die gleichen Leute, die schon viel Bildung gemacht haben, die es noch nicht weitermachen. Ja. Und ein Teil hat einfach eine unterbrochene Bildungsbiografie. Also haben 20 Jahre nichts mehr gemacht, bildungsmäßig. Und die haben dann sehr Mühe.
Absolut, ja.
Also eigentlich oft ist es nicht das Alter, das zum Problem führt, sondern Einseitigkeit. 20 Jahre den gleichen Job, 20 Jahre die gleiche Führungsposition, 20 Jahre die gleiche körperliche Belastung, 20 Jahre keine Weiterbildung. Das sind die Risiken. Mhm. Und wenn man die nicht kompensiert, dann wird man Mühe haben, auch die Gruppe, dann, dass die länger können, kompetent arbeiten können. Und ich habe so festgestellt, dass ungefähr 20% der Leute, die jetzt über 50 sind, bis 64, kann man sagen, die sind tatsächlich resigniert. Das sind wirklich die harten aus.
Resigniert zufriedenen?
Ja, resigniert zufrieden, zum Teil resigniert zufrieden. Und dann hat es ungefähr 60%, die sind sehr gut aktiv und dazwischen drin, also sehr zufrieden aktiv. Und die können dann wahrscheinlich bis 70 irgendetwas noch machen.
Und die Resignierten müssen wir quasi zum Beispiel mit Weiterbildung abholen?
Ja, da braucht es wahrscheinlich Standortbestimmungen, da braucht es vielleicht auch Umschulungen, ganz Maßnahmen. Aber es gibt sicher eine Gruppe, wo man kann sagen, da braucht's, die müssen entlastet werden.
Und das ist sicher eine Frage von der Arbeitgeberverantwortung. Also ich meine, wenn man Leute hat, die man 20 Jahre ohne irgendwelche Bewegung am gleichen Ort, in der gleichen Funktion lässt, ich finde, das ist ja klar, dass so ein Mensch nachher nicht von einem Tag auf den anderen kann irgendwo anders hingesetzt werden, oder? Aber das ist wirklich Arbeitgeberverantwortung.
Schauen wir mal, was unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema meinen. Zum Thema, was spricht für gegen ein höheres Rentenalter? Ich habe gefragt, können Sie sich vorstellen, bis 70 zu arbeiten? Janine Geigele, sie hat die Mails entgegengenommen. Was ist da der Tenor?
Ja, Hörerin macht sich Gedanken über die Finanzierung und weiss auch keinen Rat. Ihr stösst aber sauer auf, dass alles da wird, um möglichst alt und gesund zu bleiben. Sie hat einen sarkastischen Gedanken. Jeder Rentner soll doch eine Bille als Abschiedsgeschenk bekommen nach dem Motto «Fit bis auf die Bahre, nur das ist das Wahre». Nicola Martinoni fragt, wieso man immer vom Rentenalter redet und nicht von den Jahren, die man geschafft hat. Wenn jemand seit dem 18. Lebensjahr auf dem Bau arbeiten, dann sind es 47 Jahre Arbeit. Wenn jemand ein Studium mit 30 beendet, dann sind es nur 35 Jahre Arbeit. Würde jeder 42 bis 45 Jahre arbeiten, dann würde das viel helfen. Dann ganz eine andere Meinung von Lukas Job. Er schreibt, die Finanzierung sollte gesichert sein, wenn alle Pensionskassen Geld in die AHV würde stecken, anstatt es irgendwo anlegen und dann in den Sand setzen. Damit wäre die Finanzierung gesichert. Der Staat hat eine kleinere Verschuldung und könnte sogar Schulden abbauen. Und ein letztes Mail von der Luciana Fassola. 1948 sei das Pensionsalter 65 und die Lebenserwartung auch 65 gewesen. Wäre das heute noch so, wäre das Pensionsalter bei den Männern 77, bei den Frauen 82. Für sie wäre ein moderater Anstieg von der AHV also sinnvoll.
Das ist ein paar Meinungen aus dem Publikum. Wir können jetzt übrigens auch anrufen, direkt in die Sendung, vielleicht eine Frage stellen oder nochmal die Meinung sagen. Die Telefonnummer ist 0848 440 222. Ich wiederhole die Nummer 0848 440 222. Frau Gentinetta, haben Sie vielleicht gerade noch etwas sagen zu diesen Mails? Sie haben vorher genickt.
Ja, ich bin doch überrascht, wie doch also mehrere Voten gar nicht so weit weg sind von dem, was wir sagen. Also ich meine, gerade die Bemerkung von wegen eben die Lehrlinge ab 16 und Studenten sehr spät, genau das sagen wir in unserer Studie auch. Das müssen wir wirklich korrigieren. Und die Dame, wenn ich mich richtig erinnere, die rechnet quasi, dass der Rentenalter heute aber mindestens bei 70 liegen muss und dass man aus dem Grund wirklich eine Anhebung kann verantworten kann, freut mich auch sehr.
Das hat natürlich im Vorfeld auch, oder ja, in der Diskussion, auch in der Zeitung immer wieder Leserbrief gehabt, wo es geheiss hat, eben mal lochen bis zum Umkehren. Das ist ja da jetzt auch zur Sprache geworden.
Bei zwischen 18 und 23 Jahren Rentenbezugsdauer kann man nicht von einem Loch bis zum Umkehren reden, würde ich mal sagen.
Ja, wobei man schon sehen muss, es gibt also eine internationale Studie, wo man die Arbeitsbedingungen in 37 Ländern verglichen hat. Mhm. Und die Schweiz hat einen sehr flexiblen Arbeitsmarkt, einen guten Arbeitsmarkt, wir haben auch hohe Löhne, wir haben relativ hohe und gute Arbeitsformen, aber wir kaufen das alles durch einen relativ hohen Arbeitsdruck und Arbeitsstress. Mhm. Und das ist tatsächlich schon so, dass wahrscheinlich, wenn man die die Lebensarbeitszeit erhöhen. Da muss man irgendwo mal, ich sage das ein bisschen immer salopp, man muss die Leute lebenslang human behandeln während der Arbeit. Sonst funktioniert das einfach nicht.
Und die Älteren doppelt human behandeln?
Nein, die doppelt human, die müssen auch human sein gegenüber den Jüngeren. Das ist nämlich auch das Thema. Natürlich, wenn man mehr Ältere hat, oder die Höhe vom Rentenalter würde heissen, dass die demografische Alterung auf dem Arbeitsmarkt wird zunehmen. Da braucht es eine ganz andere Art vom Umgang jung und alt. Und wenn man zum Beispiel schaut, wer sich wegen dem Alter diskriminiert fühlt, dann sind das im Moment mehr Junge als Alte. Also es sind mehr 20- bis 30-Jährige, die beklagen, sie würden wegen ihrem Alter nicht ernst genommen, als dass Leute zwischen 50 bis 64 sich beklagen.
Ist das so?
Die noch eine Arbeit haben, oder? Es ist so, dass natürlich Leute ab 50, 55, die haben vor allem Mühe, wenn sie die Arbeitsstelle verlieren.
Herr Grossmann vom Schweizerischen Baumeisterverband.
Herr Höpflinger, ich staune ein bisschen über Ihre Aussagen. Das mag wahrscheinlich irgendwelche Statistiken geben, aber auf der anderen Seite dürfen wir doch nicht vergessen, dass wir in der Schweiz eigentlich eine funktionierende Wirtschaft haben, normalerweise höflich umgeht miteinander in den Firmen und eben auch eine der tiefsten Arbeitslosigkeiten haben. Also so schlimm kann das alles zusammen im Alltag nicht sein. Da bin ich dann doch der Meinung, dass da die Arbeitgeber durchaus ihre Verantwortung wahrnehmen und Mitarbeiter korrekt behandelt werden.
Also das kann ich nur so unterstreichen. Also ich sehe da jetzt auch nicht den Generationenkonflikt in den Unternehmungen innen, wo da, oder irgendetwas, wo da am Schwelen ist.
Nein, ich sehe es auch nicht Generation, sondern was wir mehr kennen, dass eben die jungen Alten sich zu wenig alt fühlen und dass aus der Sicht von Jungen dass das Problem wird.
Also inwiefern können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Also in dem Sinn, dass zum Beispiel eben Leute mit 50, 55 sich eben gar noch nicht zu den Alten zählen.
Ja,
und von dort her unterm Stand eine Generationendifferenz nach unten durchbrechen. Das ist ein Thema, das jetzt man hat. Also die Frage, wie können erfahrene Menschen mit jungen Menschen zusammenarbeiten, oder? Und das funktioniert nur, wenn die erfahrenen Menschen ihre Erfahrung sehr zurückhaltend einbringen.
Zurückhaltend einbringen?
Ja.
Ich finde, im Gegenteil, ich sollte sogar noch ein bisschen Gas geben, im Wissen weitergeben. Das ist sogar sehr zentral, das Wissen zu sammeln, zu strukturieren und dann auch wieder weiterzugeben. Darum haben wir ja das Problem von der Fachkräfte. Das ist zum Teil auch intern gemacht. Jetzt ganz einfach, jetzt mal ganz konkret, hat mir der Mitarbeiter gesagt, oder die Frau hat ihn begleitet, gesagt, ja, warum tut er nicht den Jungen nebendran, dann kann der die Schränke auch einmal so montieren. Einfach gerade mal gesagt. Dann habe ich eigentlich müssen sagen, eigentlich hat sie gar nicht so unrecht. Aber das ist jetzt einfach ein konkreter Fall. Aber ich würde sagen, das ist zu bewerkstelligen.
Ja,
es sind nicht die Probleme, sagen wir so, in diesem Mass.
Ich glaube, das ist effektiv etwas im heutigen Umfeld, in der heutigen Wirtschaft ist effektiv so, dass man keine Zeit mehr hat, um die Leute zum Know-how effektiv super weiterzugeben. Also, es ist vor 20 Jahren durchaus üblich gewesen, dass man, wenn man über einen Personalwechsel gehabt hat, hat man jemanden zuerst 3 Monate oder 6 Monate eingeschafft auf einen neuen Job oder eben in der Firma eine Struktur gehabt und eine langfristige Planung gehabt, wer in 2-3 Jahren vielleicht dann einmal eine Funktion kann übernehmen. Und das ist auch, das muss ich sagen, das ist auch in meiner Einschätzung heute verloren gegangen. Heute ist plötzlich jemand nicht mehr da und dann muss man am anderen Tag sofort jemanden haben, der genau die gleichen Aufgaben, ohne zu fragen, einfach perfekt erfüllen. Und das ist natürlich ein Anspruch, den niemand kann haben. Das ist effektiv ein Problem vom heutigen Umfeld. Ja.
Wir haben Hörer am Telefon, Gianni Geigele. Wer ist am Apparat?
Als erstes der Herr Berger. Grüß, Herr Berger.
Guten Abend, Herr Geigele.
Herr Berger, Ihre Meinung bitte.
Ja, meine Meinung ist folgende. Ich würde gerne bis 70 arbeiten, das ist absolut kein Problem, aber ich bin auch ein Arbeitgeber, der mich dann so lange beschäftigt und mit 60 oder 62 ausmustert und sagt, ja, jetzt bist du beim Alten nicht. Das wäre eigentlich meine Forderung. Dann kann sicher der eine oder andere wirklich ganz gut weiterarbeiten.
Darf ich Sie fragen, in welcher Branche dass Sie tätig sind?
Ich arbeite im Aussendienst und ich habe das Gefühl, ich könnte die Arbeit absolut gut bis 70 machen. Aber irgendwann wird es heissen, du bist jetzt alt und gehst weg mit 63, oder?
Also man drängt bei Ihnen auf eine frühe Pensionierung?
Ja, im Moment nicht, aber ich könnte mir das locker vorstellen, dass dann heisst, jetzt ist gut, jetzt muss ein Junge her, oder?
Ich habe jetzt
eigentlich Tendenz, dass man die noch gerne wettet, dann plötzlich sagt, ja, es fängt ein bisschen an kriseln und dann schiebt man uns ab und mit 63 nach einem Job finden, man sollte länger arbeiten bis 67, 68. Ja, das ist ja einfach nur ein Problem, bist aber noch Sozialamt nachher, oder? Und so kann es auch nicht sein.
Sie machen ja ganz einen fitten Eindruck, Herr Berger. Also haben Sie sich dann auch schon überlegt, wenn ich dann einmal gehen muss, dann suchen wir halt wirklich auch mit 63 noch einen neuen, einen anderen Job?
Es wird mir eh nicht anders übrig bleiben. Ich bin nicht ganz auf Rosenbettel, pensionskassenmässig etc. Ich werde mit 63, 65 noch irgendetwas müssen schaffen, oder? Und versuchen, einen Job überzukommen. Sei das irgendwas Aushilfe, noch immer 50% oder was auch immer, oder?
Vielen Dank, Herr Berger.
Ja, bitte, Stärke. Schönen Abend.
Ihnen auch, vielen Dank. Katja Centinette, das ist ja so, ein Drittel von den Frühpensionierungen passiert unfreiwillig.
Das ist sicher so und das tut mir für all die Leute, die das wirklich mitmachen. Also das ist ganz klar, da müssen wir alle individuellen Situationen, kann man nicht mehr als bedauern haben, wirklich. Aber ich bin überzeugt, dass wenn das Rentenalter halt ein bisschen raufgehen würde, dann wäre es halt einfach der Zeitpunkt nach wiederum auch nach hinten verschoben. Es ist einfach eine Frage, wo man den Fixpunkt ansetzt. Und um den Fixpunkt organisiert man sich. Sozusagen, egal wo der ist.
Jetzt mit dem Herrn Berger haben wir ja jemanden gehabt, der jetzt eben sagt, ich würde gerne länger arbeiten. Die andere Seite habe ich jetzt hier eine Zahl von 50% der Schweizerinnen und Schweizer arbeiten nicht bis zum regulären Rentenalter. Also, das sieht jetzt fast wieder danach aus, man will möglichst weg aus dem Arbeitsprozess.
Also ich glaube, ganz grundsätzlich hängt das natürlich von zwei Sachen ab. Erstens ist einem wohl in der Arbeit und macht man das gerne und hat man das Gefühl, man kann das auch noch machen und ist da auch noch willkommen. Und zweitens ist, kann man sich finanziell leisten, früher aussteigen. Und da gibt es zwei Faktoren. Die einen können sich leisten wegen der zweiten Säule. Und die anderen hat man andere Systeme, wo quasi greifend wird, zum Beispiel Ergänzungsleistungen. Das sind einfach in ganz unterschiedlichen Lohnsegmenten, sind das quasi gewisse Anreize, früher in Rente zu gehen. Entscheidend ist, wenn wir über die AHV reden, ist, dass wenn zum Beispiel eine Möglichkeit ist, aus der zweiten Säule früher in Pension zu gehen, dass das die AHV nicht belastet. Dass man einfach sagt, es nimmt weder der AHV-Einnahme weg, nur tut es quasi die AHV zusätzlich belastet. Und das ist etwas, was man dann quasi muss über die zweite Säule können regeln.
Wir haben einen weiteren Hörer am Telefon.
Der Herr Trösch aus dem Berner Oberland.
Guten Abend, Herr Trösch.
Ja, guten Abend miteinander. Meine Frage ist, also meine Dings ist, ich würde sagen, also wir einfach vielleicht nicht bis für 70 arbeiten oder so, ich finde das nicht so gut, weil wir sollten auch schauen, dass die Jungen Arbeit haben, weil schaut einmal überall auf den Sozialämter, geht einmal schauen, was dort drauf ist, dort sind die Jungen, solche, die zu der Lehre auskommen, bringen keine Arbeit, wo landen sie auf dem Sozialamt. Ist denn das der Sinn? Das ist doch auch nicht der Sinn, oder? Oder wie seht ihr es?
Also über das haben wir ja heute Abend schon kurz geredet, dass man da nicht kann sagen, jede Arbeitsstelle, wo quasi die älteren Arbeitnehmer nehmen, den Jungen wegnehmen. Frau Centinetta, oder?
Also man kann es nicht nur nicht so sagen, sondern es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Je offener der Arbeitsmarkt nach oben ist, das heisst, je mehr man die Möglichkeit hat, eure ältere Arbeitnehmer zu beschäftigen, umso flexibler ist der Arbeitsmarkt und umso aufnahmefähiger ist er. Und das korreliert direkt mit der Jugendarbeitslosigkeit. Je länger die Eltern arbeiten können, umso geringer ist die Jugendarbeitslosigkeit. Das mag überraschen, das mag sogar irritieren, aber es ist ja so.
Das ist wie eine wundersame Vermehrung der Arbeitsstellen.
Genau, so kann man es sagen. Das ist eigentlich eine sehr gute Bezeichnung vom flexiblen Arbeitsmarkt. Es gibt eine wundersame Vermehrung der Arbeitsstellen.
Wieso passiert das, Herr Höpflinger?
Das ist nicht, weil unter Umständen werden natürlich sehr viele Leute, vor allem auch Fachleute, sich vorzeitig pensionieren lassen und auch sehr viel Kompetenz und Ressourcen verloren gehen. Also man hat zum Beispiel gewisse Firmen sind in Konkurs gegangen, weil sie einfach keine alten, erfahrenen Manager mehr hatten. Und dann haben wir einfach gewisse, irgendwann gehen einfach die Arbeitsplätze verloren, da wird zum Teil halt einfach die Arbeitsplätze werden dann verlagert ins Ausland oder sie werden durch Automaten verlagert. Das sind sehr, oft sehr komplexe Mechanismen. Betrieblich, innerbetrieblich, in einem Betrieb kann es schon gut sein, weil natürlich jetzt sehr viele ältere, langjährige Abteilungsleiter hat, dann haben natürlich unter Umständen junge Leute keine Karrierechance. Und da muss man natürlich dann ein neues Karrieremodell entwickeln. Das ist auch ein Thema, wo man mit einer Ausdehnung von der Lebensarbeitszeit natürlich angehen muss. Und da müssen auch die Leute wegkommen von linearen Karrieren, dass es immer aufwärts geht, sondern dass man unter Umständen an einem gewissen Alter auch Verantwortung und Status abgibt. Das ist natürlich für Männer gar nicht einfach.
Ja, Herr Grossmann.
Ja, bezüglich der Jugendarbeitslosigkeit muss ich natürlich auch sagen, wir haben zum Teil auch erschreckende Feststellungen, die wir im Baugewerbe machen, dass eben die Jungen auch nicht mehr motiviert sind, wirklich strenge Arbeit zu machen. Und eine erschreckende Sache ist eigentlich das, was ich heute gehört habe, dass von denen, die mit 16 die Lehre anfangen, jetzt im Bauhauptgewerbe zum Beispiel, dass da mit 28 nur noch 20% von denen überhaupt noch im Bau arbeiten. Obwohl wir die weitaus höchsten Löhne haben, vor allem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen. Ein Bauarbeiter, ein Handlanger, der ohne Kenntnis eigentlich auf den Bau kommt, hat heute mindestens 4.300 Franken, die er verdient vom ersten Tag weg. Aber offenbar ist das doch auch trotz einem guten Umfeld und einer guten Behandlung im Betrieb ist es nicht genügend motivierend, dass man wirklich in der Branche bleibt. Und da braucht es eben, da fehlen uns heute, Entschuldigung, da fehlen uns Fachkräfte, ganz klar. Mhm. Und eben auch die Jungen, die motiviert sind, um etwas zu leisten. Da haben wir effektive Generationenprobleme, auch in meiner Einschätzung.
Also weil es den Jungen einfach zu streng ist auf dem Bau?
Ja, oder auch weil zum Teil natürlich ein Teil von der jüngeren Generation fehlende Sprachkenntnisse haben und auch fehlende Kontakt mit den Kunden. Also gerade haben wir Schreinergewerbe und Baugewerbe. Heute muss man nicht nur produzieren, muss auch gute Kundenkontakt pflegen.
Absolut.
Das heisst, man braucht heute soziale Kompetenzen. Und die fehlen bei einem Teil von den Jungen, fehlen die sozialen Kompetenzen. Wobei, da haben wir, gibt es sehr schöne Projekte aus der Westschweiz, wo erfahrene Handwerker, junge, auch ausländische junge Erfahrungen eingeführt haben, wie man sich bewirbt, wie man sich benimmt. Und das hat sehr gut gewirkt. Also pensionierte Leute dann als ein bisschen
Vorbild, Coacher,
Coaching-Vorbilder. Ja. Und das ist etwas sehr Wertvolles.
Ist das auch etwas, wo man eben die Leute kann einsetzen kann, die vielleicht eben gegen die 70 gehen? Also auch eine neue Aufgabe für die Senioren?
Ja, das gibt es zum Teil. Es gibt auch, zum Beispiel, es gibt auch im freiwilligen Bereich Generationen im Klassenzimmer, also wo pensionierte Leute in der Schulklasse gewisse Aufgaben übernehmen. Es funktioniert sehr gut, wenn es keine ehemaligen Lehrer sind, also wenn sie sich pädagogisch nicht einmischen. Also es braucht eben gewisse Regeln. Also wenn sich ältere Leute einsetzen für junge, dann braucht es gewisse Regeln.
Wer hat noch mal jemanden am Telefon?
Frau Buser aus Zürich.
Guten Abend, Frau Buser.
Guten Abend miteinander. Also ich finde, man sollte einfach die ganze Kuchenarbeit einfach ein bisschen anders verteilen. Das heisst, also dass man schon den Jungen, dass die nicht müssen zum Beispiel immer 100% arbeiten, sondern dass man zum Beispiel sagt, man schafft vielleicht nur 80% und dann gegen wie älter das man wird, dass man dann auch immer ein bisschen abgibt an Arbeit. Aber das kann das weitergehen, einfach solange man halt normal. Ich finde einfach schade, dass wir so eine Trennung machen zwischen jetzt ist Arbeit und nachher ist Pensionierung. Da gibt es immer so eine Trennung. Ich arbeite, ich weiss, bis 65 und dann kann ich endlich in die Pensionierung. Und wir könnten das auch mal ganz anders anschauen. Wir könnten sagen, gut, wir arbeiten einfach so lange wir mögen, immer ein bisschen. Auch wenn ich mal 70 bin oder 75, früher war doch das auch so, wo man die AHV nicht hatte. Da haben die alten Leute, die sind auch froh gewesen, wenn sie noch ein bisschen gebraucht worden sind und dann haben einfach ein bisschen noch geschafft, so viel sie haben mögen. Und ich habe das Gefühl, die Leute wären da zufriedener, wenn sie wissen, ja, jetzt habe ich da eine Woche, gut, dann habe ich vielleicht einen Tag frei oder vielleicht auch mal anderthalb oder zwei Tage. Dann gehe ich ganz anders wieder an die Arbeit an. Und dann sehe ich auch irgendwie den Horizont vielleicht nicht so weit weg. Dann denke ich, ja, ich habe ja nächste Woche auch wieder mal einen Tag, wo ich mich selber ein bisschen organisieren oder etwas abmachen oder so. Das finde ich schade, dass wir einfach nur so immer die Zweiteilung haben. Entweder Arbeit oder dann Pensionierung. Statt dass man das ein bisschen fließender, ein bisschen lockerer würde anschauen.
Also haben Sie es persönlich dann auch so gemacht mit dem Fließenden?
Nein, ich bin jetzt 60 und ich habe jetzt eigentlich die letzten Jahre mehr oder weniger, also ich arbeite 90% schon seit ein paar Jahren. Also ich würde sagen, das letzte Jahrzehnt 90 und vorher auch 100%. Und ich habe jetzt erst ein bisschen angefangen, ich habe jetzt ab dem Jahr habe ich 6 Wochen Ferien und ich habe auch gesehen, was das eben auch bringt, wenn man zwischendrin mal einfach einen Freitag nehmen kann. Man erholt sich, man ist ein bisschen weg vom Alltag, also ja, man kann mal in die Natur, kann eine Wanderung machen oder sonst etwas oder gehen Velo fahren. Und dann kommt man am nächsten Tag, man kommt anders zur Arbeit.
Die Frage ist halt einfach, hat man dann noch genug Geld zum Leben, wenn man zum Beispiel als Jugendlicher nur 80% arbeitet?
Ja, das finde ich eben schade, dass man immer alles so mit dem Verdienst, oder? Man könnte ja vielleicht, also eben, man tut dann einfach ansparen und, oder aber auch ausgeben. Aber wenn man das Ganze würde anschauen, also wir, die ganze Menschheit, oder, wir sind ja alle am Konsumieren und alle würden wieder ein bisschen noch ein bisschen Arbeitsleistung erbringen, so wie sie eben können. Und vielleicht eben auch bezahlte Arbeitsleistung, nicht einfach da der gemeinnützige Teil und da der andere. Mhm. Also das wäre so ein bisschen meine Vision. Aber
würden Sie auch gerne bis 70 arbeiten?
Also ich könnte mir es vorstellen, ich kann mir es eigentlich noch nicht vorstellen, einfach den abrupten Abbruch dann mit 64 und dann, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann noch, vielleicht nicht mehr gerade 5 Tage in der Woche, aber vielleicht an 2 Tagen noch irgendetwas machen.
Mhm. Vielen Dank, Frau Buser.
Bitte schön.
Das hat jetzt wunderbar gedacht, Herr Höpflinger, so, ein bisschen, so viel arbeiten, ja, dass man eben noch genug Freizeit hat, geht die Rechnung auf.
Ja gut, es ist die Frage, wie das jetzt wirtschaftlich ist, aber man weiß schon, dass eigentlich, wenn man auch nach der Pensionierung und überhaupt das Leben lang aktiv und tätig ist, dann altert man im Allgemeinen oft besser. Also das Schlimmste ist eben nach der Pensionierung nichts mehr zu machen und vor der Pensionierung zu viel. Also es gibt auch die Idee natürlich, anstatt dass man die dreiteilig haben, Ausbildung, Arbeitsleben und dann Pensionierung, also lebenslanges Lernen, lebenslang aktiv sein, vielleicht bezahlt kombiniert mit gemeinnützigen Arbeiten und aber auch lebenslang genug
genießen.
Ja. Weil heute hat man nicht das Problem, dass man zu wenig produziert, sondern dass man oft zu wenig konsumiert, oder wirtschaftlich gesehen.
Katja Centinetta, in der Studie steht auch, dass eben das nicht lange, dass man das Rentenalter rauf tut, um die Lücke, die drohende grosse Lücke von der AHV zu stopfen. Was muss man eigentlich sonst noch machen?
Da öffnet sie jetzt kurz vor Schluss von der Sendung ein grosses
Feld.
Also nein, es reicht nicht. Aber was ganz wichtig ist, wenn man das wenigstens machen würde, würde man einfach ein strukturelles Problem in der AHV schon mal wirklich minimieren.
Wir sagen ja Finanzlücken bis 2025 14 Milliarden Franken.
Genau, dann sind wir ungefähr da, wo wir jetzt mit der IV sind. Oder? Und über das haben wir jetzt gerade abgestimmt. Und unsere Meinung ist eben, dass wir es mit der AHV nicht so weit zählen lassen, weil unsere Rente einfach wertvoll sind und die AHV ein wertvolles System sind und dass man das wirklich nicht gefährden darf. Nein, es bräuchte dann darüber uns natürlich schon noch ein paar Korrekturen. Wir schlagen eben vor, beispielsweise eben die Beitragsjahre ab 16, für die, die ab 16 arbeiten, umgekehrt für Studenten dann ein Beitragsjahr, wenn sie wirklich arbeiten. Das heisst, das führt natürlich schon auch zu Kostenminderungen. Dann gibt es ganze Fragen bei den Kinderrenten, die erstaunlicherweise erhalten Rentnerinnen und Rentner, wenn sie Kinder haben bis 16, Kinderrenten, die 3 bis 4 Mal höher sind als Kindergelder, die junge Erwachsene erhalten, die im Erwerbsleben stehen. Das sind einfach so historische Sachen, die man einfach könnte abschaffen, die man könnte angleichen, die sofort bei den Finanzen etwas bringen. Also es gibt dann ganz viele Kleinigkeiten noch zu machen.
Ich würde noch gerne bei Ihnen, Herr Höpfling, und auch bei den beiden anderen noch kurz fragen, so ein bisschen Sofortmassnahmen an.
Ja, eigentlich im Umgang Sofortmaßnahmen. Die Situation ist nicht so dramatisch. Weil die Schweiz hat im Grunde genommen vieles Problem bis jetzt gelöst durch Einwanderung.
Ja, klar.
Und das ist natürlich das ist gut, deshalb wirtschaftlich ist das ein Erfolgsmodell gewesen. Sozialpolitisch kann man sagen, da hat es ein paar Probleme gegeben. Mhm. Aber die Schweiz als Nischenplayer kann natürlich die Strategie noch weiterführen. Mit natürlich Verzerrungen. Es löst das Problem nicht, es schiebt es raus. Also man gewinnt damit unter Umständen mehr Zeit. Aber Zeit ist in der Politik vielleicht alles.
Aber sagen wir jetzt nur, mit unserem Vorschlag würde man nur schon das Problem auch schon um 5 bis 8 Jahre rausschieben. Und hätte dann auch Zeit, all die anderen Sachen zu lösen. Und abgesehen davon haben die anderen Länder die gleiche demografische Entwicklung. Die haben ja auch nicht einfach zu viele Junge.
Jean-Pierre Grossmann vom Schweizerischen Baumeisterverband.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist effektiv, dass man natürlich da die finanziellen Aspekte anschaut und eben nicht von einer Schuldenfall oder von einer Katastrophe in die andere reinrutscht und eben wirklich die Sozialsysteme muss können aufeinander abstimmen. Missbrüche oder komische Regelungen eben kann abschaffen, aber grundsätzlich eben auch klar am 3-Säulen-Konzept festhalten und eben neben der AHV auch mit dem BVG und eben mit der dritten Säule auch ganz ein gutes Modell ist. Das ist ja in dem Buch beschrieben. Das ist klar das Beste in Europa und das muss man beibehalten und aber eben die schlechte Seite wegputzen.
Nur ganz kurz Jörg Geisbühler von Leiter Personalpfistergruppe.
Also wir sind zuerst über die theoretische Finanzierung oder über die Lebenserwartung sind wir drauf gekommen und haben nachher gesehen, dass bei der Umsetzung das ein ganz grosses Bündel, Teilzeit haben wir gehört, Gesundheitsförderung, Wissensmanagement etc., das dazu benötigt wird, das nachher auch so erfolgreich umzusetzen. Und das ist letztendlich das, was für uns zählt im Unternehmen.
Vielen Dank.
Doppelpunkt. Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.